Dire Straits.
Ja.
Ich glaube hier, ja, irgendein Dire Straits.
Brothers in Arms.
Brothers in Arms. Brothers, nee, oder Dings over Bums oder irgendwie sowas. Ich glaube, ja. Love over Gold, gab's das auch?
Ich.
Gold over, ach, ich, irgendwie. Vielleicht hieß er auch, wir werden es nie erfahren. Aber es war Dire Straits.
Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Olaf Schubert. Der kommt Ende 1967 in Plauen in Sachsen zur Welt, was man ihm anhört. Längst lebt er aber in Dresden. Er studierte Architektur und Musik, bricht das Studium jedoch ab. Seit Mitte der 90er tritt er als wunderlicher Wortakrobat im gelb karierten Argyle-Polunder in Erscheinung, als Mahner und Erinnerer oder das Wunder im Polunder oder als freischaffender Betroffenheitslyriker und vieles mehr. Schubert ist auch Musiker und Hörspielproduzent. Als Gabi Schubert tritt er Ende der 80er, Anfang der 90er oder sogar erst 1994, das werde ich gleich klären, als Schlagzeuger der Dresdner Band Dekadenz bei. Als Michael Rock ist er ab Mitte der 90er Teil der komödiantischen Coverband Die Rockies, wo er ebenfalls Schlagzeug spielt. Bekannt außerhalb von Sachsen wird er um die Jahrtausendwende durch Auftritte im Quatsch-Comedy-Club und Nightwash im WDR. Seit 2009 ist er als Experte für alles Mögliche regelmäßiger Gast in der ZDF-Heute-Show. 2012, da moderiert er sogar mit Kollege Oliver Welke den Deutschen Fernsehpreis. All das ist aber nur ein Bruchteil dessen, wo Olaf Schubert für Amüsement und auch manchmal Irritation sorgt. Jetzt gibt es ihn sogar im Kino in Olaf Jagger. In dem dokumentarischen Film begibt sich Schubert auf Recherche, um herauszufinden, ob Mick Jagger tatsächlich sein Vater ist. Und nun freue ich mich, Schubert hier in der Soundtrack meines Lebens als meinen Gast begrüßen zu dürfen. Hallo Olaf, schön, dass du es geschafft hast, hier im Promomarathon Zeit für mich zu finden.
Ja, guten Tag, guten Morgen.
Sag mal, hörst du die Stones seit deinem Film mit anderen Ohren?
Ja, muss man sagen, hätte ich gar nicht gedacht, dass das nach den vielen Jahren noch geht. Und man wird ein bisschen gnädiger. Ja. Und ja, also das hat mir die dann doch schon wieder näher gebracht. Ich muss zugeben, dass ich die dann auch mal eine Weile links liegen ließ. Die hatten doch irgendwie, glaube ich, vor 5 Jahren mal so ein Blues-Album, was so richtiger Rumpelrock war.
Ich glaube, zuletzt haben sie sich auf den Blues wieder zurückbesonnen. Ne? Mhm. Das war doch so das vorletzte Album.
Ich glaube, vorletzte oder irgendwie so, genau. Ja. Das fand ich ja irgendwie einerseits konsequent, musste allerdings feststellen, dass es jetzt doch nicht ganz so das ist, was mich so aus der Schublade zieht. Und natürlich hängen bleibt man dann immer wieder eigentlich dann schon doch so bei den ganzen Klassikern, die es gibt. Und man stellt fest, es sind viel mehr, als man vermutet. Mhm. Also die haben ja insgesamt, glaube ich, 12 Lieder geschrieben und davon sind 10 Hits geworden.
Ja.
Jetzt mal runtergerechnet. Ja.
Sag mal, kannst du dich zufällig daran erinnern, wann du die Stones zum ersten Mal gehört hast? Also waren die auch ein Thema damals in der DDR in Sachsen?
Also ich wurde durch meinen Bruder rangeführt an den Konsum von schädlicher Rockmusik. Der ist halt 6 Jahre älter.
Ja,
das und hilft. Der hat das natürlich dann irgendwie sich immer schon reingezogen über Kassettenrekorder, über den Annette-Kassettenrekorder hieß das. Mhm. Und ja, und wenn man dazugehören wollte, musste man natürlich automatisch diese Musik auch gut finden. Und ja, und irgendwann hat sich das dann quasi gegenseitig befruchtet. Das, was mir gefallen sollte, begann mir zu gefallen. Und so war ich über etliche Monde hinweg doch Rockmusik-Verbrauchshörer.
Es gab ja diesen Musiksender namens DT64. Hast du den gehört? Und Liefen da auch mal die Stones?
Ja, ja, also es gab ja, glaube ich, so eine Teilung wegen der 60-40, irgendwie wollte man da mit DDR-Musik und Musik aus anderen Regionen der Welt irgendwie haushalten. Es lief natürlich viel Kokolores, aber ich glaube, da lief schon auch mal, ja. Oder prinzipiell lief da auch sowas wie Stones. Ich habe jetzt aber nicht allzu viel Radio gehört, sondern mit Vorliebe dann doch schon die eigene Kassette, die Musikkassette.
Ja. 1968, da wird auf dem Stones-Album Beggar's Banquet der epochale Supersong Sympathy for the Devil veröffentlicht. Da bist du knapp über ein Jahr alt. Meinst du, Mick Jagger hat das Stück mit dir im Hinterkopf geschrieben?
Dass ich jetzt sozusagen The Devil überhaupt in the world bin?
Maybe.
Ja. Nein, das glaube ich nicht. Also nee. Ich bin zwar auch manchmal ein kleines Teufelchen, aber im Wesentlichen bin ich ja auch Engel, weiterhin Erzengel. Gott würde ich nicht sagen, aber zum Beispiel bin ich auch ein Gutteil Kugelstoßer, ja. Kugelstoßerin. Ich würde mich da jetzt nicht auf ein Kriterium bloß so auf das Teuflische reduzieren lassen.
Das ist vollkommen verständlich.
Sag mal, obwohl auch etwas Animalisches habe ich natürlich auch. Ich hab viel von wie heißen die, von so einem Iltis.
Das wäre auch meine Assoziation gewesen, ja. Tatsächlich, glaube ich, ja. Aber ich meine, du hast ja Rock'n'Roll wahrscheinlich auch in den Genen, ne?
Ja, nee. Also den hat ja, glaube ich, jeder. Man muss die Gene natürlich finden und aktivieren. Oft werden sie ja stumm geschaltet oder sie werden von äußeren Einflüssen abgesaugt. Mhm. Ja, oder sie werden gemorpht, ja, durch genetische Mutationen, dass zum Beispiel Rock'n'Roll-Gene zu Schlager-Genen mutieren oder zu Hip-Hop-Genen. Das ist alles vorgekommen.
Ja.
Das passiert
ja.
Tatsächlich.
Ja.
Und ja, wenn man jetzt eben wie durch so eine Sache wie den Film so ein bisschen sich fragt, wo komme ich her, wo gehe ich hin, welche Schuhe ziehe ich dazu an, dann sieht man sein eigenes Rock'n'Roll. Das klingt sowieso immer geil, wenn wir Sachsen sagen, oder Rock'n'Roll. Man sieht seine eigene Rock'n'Roll-Herkunft dann doch schon mit ein bisschen anderen Augen. Ja. Ja.
Hast du eigentlich ein liebstes Stones-Album? Kannst du eins benennen?
Na, das eine, wo die Schallplatte drin ist, ja, die. Benennen kann ich es nicht.
Ja.
Nein. Aber es ist so ein rundes mit. Ja.
Ja. Schwarz wahrscheinlich.
Ja, mit. Ja. Nein! Doch, schwarz. Ja.
Olaf, du kommst in Plauen zur Welt, also du bist Kind der DDR und bereits 22 Jahre alt, als die Mauer fällt. Welche Musik hat dich in deiner Kindheit und im Teenageralter begleitet? Also was hast du gehört oder was hast du hören müssen, im Zweifel?
So muss man ja mal anfangen.
Ja.
Genau. Also ich habe viel Bratsche gehört, weil mein Onkel ist Bratscher gewesen und die wohnten gleich nebenan. Und natürlich spielte auch die Blockflöte ein großes,
ja.
Spielte eine große Rolle im Leben. Ich habe dann viele Jahre später mal ein Oratorium geschrieben für Blockflöte solo. Das bestand darin, dass ich die in so einem Laubhäcksler zerschreddert habe. Einfach, das war eine Art später Genugtuung. Hat aber natürlich nicht groß geholfen. Meine Kinder spielen halt auch Blockflöte und so. Also Blockflöte spielte ein großes Leben, eine große Rolle im Leben. Klassische Musik und natürlich dann eben das, was man so einfach eben auch als geile Attitüde so vor sich hertragen konnte, so Rock'n'Roll, wenn es kracht, rungst und scheppert.
Im Film, da gehst du auf Spurensuche und da taucht im Laufe der Spurensuche auch die Band City auf. Und City sind eine der populärsten Rockbands der DDR. Ihr fast 18-minütiger, dreigeteilter Song Am Fenster nimmt die komplette B-Seite ihrer gleichnamigen Debüt-LP von 1978 ein. Ist das eine Band, die der damals 14-jährige Olaf Schubert gehört hat?
Nein. Sicherlich drang es an mein Ohr, es wanderte sicherlich hier oder da ans Schallgebälk, aber ich glaube, prinzipiell war man doch schon so ein bisschen gepolt zu sagen, alles, was aus dem Osten kommt, muss erstmal von vornherein Schrott sein. Ja? weil man das Ding gar nicht gegönnt hat. Ja, dass irgendjemand in der DDR, der das alles mit unterstützt hat, auch noch was Positives hervorgebracht hat. Diese verfestigte Grundhaltung hat sich dann aber, je älter man wird, man wird ja auch nachgiebiger und weniger bockbeinig, hat sich das dann so ein bisschen aufgeweicht und man hat dann schon sich das differenzierter angeschaut, angehört. Und dann musste man erkennen, ja, dieser oder jene Halbedelstein, dieser Juwel oder jene kleine Brillant oder auch jener schmucke Saphir war schon doch auf dem musikalischen Gabentisch ausgebreitet in der DDR.
Das heißt, es gab durchaus dann, also es gab nicht zwangsläufig musikalische Helden und Vorbilder für dich im Osten, aber es gab dann irgendwann dann doch Künstler und KünstlerInnen, die dir zugesagt haben. Also ich meine, es gibt ja da auch einiges Gutes, wenn man genau hinguckt. Ich bin zum Beispiel, war ganz überrascht, wie gut die erste Pudis-Platte ist und wie viel Deep Purple da zum Beispiel drin steckt oder Manfred Krug, der tollen Soul gemacht hat und so weiter. Sind das Sachen, die du damals in den DDR-70ern schon auch gehört hast und mit denen du Kontakt hattest?
Das ist auch eigentlich sehr lustig, dass ich ganz viele Namen ja auch erst wirklich nachher, nachdem es vorbei war, nach dem Fallen des Vorhangs kennengelernt habe. Manfred Krug wusste ich immer schon, dass es ihn gibt und gab, aber sein Oeuvre offenbarte sich mir erst wesentlich später, glaube ich, erst so, ich sag mal so Mitte der 90er Jahre. Ja, denn bis 20 ist der Mensch ja eigentlich sowieso unmündig. Ja, alle Urteile, die er fällt, sind ja irgendwie doch von Unreife geprägt. Ja, und es war einfach ja früher geiler, auch die Musik aus dem Westen zu hören. Aber trotzdem, nein, es gab hervorragende Künstler und City würde ich mittlerweile auch mit dieser Kartei zuordnen.
Wann bist du eigentlich, das müsste ich mal ganz kurz fürs Verständnis wissen, von Plauen nach Dresden gezogen? Also bist du in Plauen komplett aufgewachsen? Nee, hast du
da Kindheit war ich dabei? Da war der Olaf 2 Jahre.
Ja.
Nee, 3 oder 4. Also ich ging jedenfalls noch in den Kindergarten.
Ja.
Ja.
Und dann ging's.
Und dann ging's auf in die Metropole Trastani.
Wie sah denn bei euch in Dresden das Ganze mit der Musikversorgung aus? Also hattet ihr Zugang zu Westware und warst du dann, da du ja der Musik aus dem Osten gar nicht so zugeneigt warst, warst du dann begierig darauf, möglichst viel Musik aus dem Westen mitzubekommen?
Ja, natürlich. Man hat halt versucht, über Westverwandtschaft irgendwie da an die neuesten Alben ranzukommen. Oder man ist eben mal nach Berlin gefahren mit dem Kassettenrekorder und hat dann irgendwie, wenn die Hitparade lief, sich die Sachen mitgeschnitten. Ja. Man musste schon dranbleiben. Das hieß schon aktiv sein. Man musste kommunikativ sein, Kanäle auftun, um sich da irgendwie den heißesten aktuellen Senf ranzuziehen.
Das klingt relativ abenteuerlich und auch so halblegal zum Teil.
Ja, nein, also das war jetzt, alle wussten natürlich, dass man das tut, dass man das macht.
Aber es gab ja zum Beispiel diese klassische Bückware, ne, wo man dann unterm Ladentisch wenn man die richtigen Plattenladen-Dealer hatte und so weiter.
Also der Begriff Bückware, den habe ich auch, glaube ich, 1993 zum ersten Mal gehört. Okay. Ja, das ging natürlich irgendwie schon alles und umso kostbarer war es natürlich dann aber auch, wenn man eben das Lied besaß, wenn man es sein eigen nennen konnte auf dem eigenen Magnet-Tonband-Kassetten-Abspielgerät. Konserviert.
Da bist du auch nur ein Jäger.
Ja. Ja.
Und Trophäensammler. Sag mal, kannst du dich daran erinnern, was denn eigentlich die erste Platte war, die du dir gekauft hast?
Dire Straits.
Ja.
Ich glaube hier, Dire Straits.
Brothers in Arms.
Dings over Bums oder irgendwie sowas. Ich glaube Love over Gold, gab's das auch? Gold over, irgendwie. Vielleicht hieß er auch, wir werden es nie erfahren. Aber es war Dire Straits.
Warum die Dire Straits? Gibt's da einen Grund für. Hast du irgendwo einen Song aufgeschnappt und da ist, oh, ja, das sind die Dire Straits.
Ich glaube, es sehr beeindruckend war für mich damals die Verwendung von Kopfhörern. Und da ja mein Onkel mit der Philharmonie auch im Westen vor sich hin bratschen durfte, hatte er da so Hightech-Aggregate mitgebracht und ein Kassettenrekorder. Und Stereo, das war ja quasi heutzutage wie 3D und 5K und hatte die DTV alles auf einmal. Und da hatte ich irgendwie einen Song der Dire Straits gehört. Und da dachte ich, das als Platte.
Dein Onkel hatte dann aber gewiss auch, hatte der einen Einfluss auf dich, auf den jungen Olaf, so was so die Musikgewohnheiten angeht? Ja. War das ein cooler Onkel, bei dem man gern abgehangen hat? Oder war das so, war das
so? Naja, er war so ein bisschen ein tantiger Onkel. So würde ich vielleicht, oder so müsste man es vielleicht sagen. Der war schon nett, aber die klassischen Musiker, die sind ja auch so ein bisschen hölzern, die haben halt so, das sind ja, die haben so einen Spind, eigentlich sind das auch schon irgendwie Musikbeamte.
Ja.
Aber ganz nett und herzlich, hilfsbereit, aber die konnten natürlich mit der Musik jetzt überhaupt gar nichts anfangen. Ja? Die haben ja auch ihren Dienstplan.
Kannst du dich noch erinnern, was dein erstes Konzert war? Also so, ich meine jetzt richtiges Konzert, nicht wo man so irgendwie mit Oma und Opa oder Mama und Papa irgendwie auf dem Marktplatz in Dresden sich was angeguckt hat, sondern
wo
so
alle
richtiges
immer mit so einem
Konzert.
Plastikbeutel da standen.
Ne? Ja, ja, ganz genau.
Selbst verschuldet erste Konzerte. Ich weiß nicht, ob es die ersten waren, aber ich erinnere mich an so an Open-Air-Veranstaltungen in der Jungen Garde.
Ja.
Da hat die ostdeutsche Heavy-Metal-Formation Formel 1 gespielt.
Fummel 1?
Die hatten Fummel 1. Formel 1.
Formel 1.
Formel 1. Ja. Fummelei, genau. Und die hatten damals zwei Basstrommeln und das war so gefühlt unfassbar barbarisch laut, dass vielleicht denke ich, das war mein erstes Konzert, weil ich danach nie wieder was gehört habe. Aber ich erinnere mich auch an die Wailers. Die habe ich irgendwie vielleicht mit 16, 17 Kevin Coyne. Kennt man den noch?
Ja, warte mal, Kevin Coyne. Jetzt komme ich nicht mehr drauf, woher der Kevin Coyne ist.
Ich glaube, das war so ein Brite, der aber irgendwie in sowas wie Hamburg lebte.
Ja.
So gesungen. Wolf Mahn war, glaube ich, auch mal hier. Also natürlich waren dann automatisch auch so die Westkünstler schon irgendwie interessanter, wo man hingegangen ist und dachte, wenn jetzt schon mal so eine Pappnase da ist, zieht man die sich rein.
Aber es waren ja nicht alle Pappnasen erlaubt, überhaupt da einzureisen und auf Tour zu kommen, ne? Da wurde ja so ein bisschen auch drauf geguckt, ob die das dürfen oder nicht.
Ja, schon ein bisschen hier, da kannst du jetzt hier nie machen, was du willst. Nee. Wir sind ja hier nie bei den Hottentotten.
Im Film, da verrätst du, dass die erste, ich glaube, oder ich meine das, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, die erste...
Was fällt mir gerade noch eine sehr wichtige, wirklich wahrhaftig prägende Sache war Carlos Santana.
Aha.
Der Ende der 80er Jahre im Palast der Republik hier irgendwo, gab es ihn
ja.
Auftrat, Freunde von mir sind hingefahren, wurden nicht hereingelassen und dann hieß es aber, dass davon eine Radioaufzeichnung irgendwann bei DT64 über den Äther laufen sollte. Und dann gab es ein Datum, da weiß ich, dass ich da 2 Wochen lang in freudiger Erwartung, mit innerer Spannung dem entgegengefiebert habe.
Du hast vorhin erwähnt, dass du mal auch nach Berlin reingefahren bist. Ist das öfter mal vorgekommen, dass ihr hier dann in Berlin, in Ost-Berlin zu Besuch wart?
Man hatte auch hier dann bekannte Verwandte. Ja. Ich war bei Tante Christel so und da gab es dann auch Kuchen und dann konnte man ein bisschen Westfernsehen gucken. Das wurde schon gemacht.
Im Film, da verrätst du, wenn ich das jetzt nicht falsch in Erinnerung habe, dass deine erste Westkünstlerin, die du je live gesehen hast, tatsächlich Caroline Gertrud Katharina Müller ist. Besser bekannt als CC Catch.
Ja.
In welchem Rahmen war das denn?
Ich glaube, das war so eine FDJ-Veranstaltung, sowas gab es ja mal, diese Jugendorganisation FDJ. Und zur Erbauung der Jünglinge und der gedrungenen Mägde wurde da irgendwie mal im Rahmen eines quartalsmäßigen Zykluses irgendjemand rangekarrt. Und da waren wir irgendwie so gefühlt durch Zufall dort zugange. Und dann hat sie zum Playback da ihren Hit performt. Mhm. Und ja, das fand ich aber dann auch schon ein bisschen albern irgendwie. Dass man da wusste, jetzt soll man hier als Zoni unten stehen und da das gut finden. Das war zu viel gewollt irgendwie, ja.
Als du bist ja schon 22, als die Mauer fällt, und hat das für eine große Veränderung in deinem Leben gesorgt? Hat sich für dich alles verändert ab dem Zeitpunkt? Hattest du das Gefühl, du bist jetzt frei, du kannst jetzt machen, was du willst? Das ist, du hast Möglichkeiten plötzlich.
Ja, ich glaube, das war schon ein kleiner, wie würde man heute sagen, ein Paradigmenwechsel dahingehend, dass man ja so aus diesem Vorgeschriebenen, dass ja alles, dass ja alles mehr oder weniger schon geplant war, ja. So, man geht zur Schule, dann macht man eine Lehre, dann wird man zur Spanungsfacharbeiter, das ist man dann bis 64 und dann Rente, Armee zwischendurch. Dass es plötzlich, ja, die Möglichkeit bestand, völlig zu machen, was man will, und davon wurde auch rege Gebrauch gemacht. Also der Osten war dann schon die ersten 4-5 Jahre turbulent und äußerst bewegt, und da entstanden Kneipen in irgendwelchen Kellern, fand was statt. Ein gerüttet Maß Anarchie, in dem es sich gut leben ließ. Man konnte irgendwo einziehen und so.
Du warst ja auch immer eigentlich musikalisch veranlagt. Also du hast vorhin gesagt, klar, du hast Blockflöte gespielt. Hat ja fast
ich musste Blockflöte spielen.
Ja, hat ja fast jedes Kind gemusst irgendwie. Aber du fängst auch irgendwann an, Gitarre zu spielen. Wenn ich mich nicht irre, kannst du auch, also ich
nehme 4 Akkorde, mindestens. Ja,
du kannst Xylophon spielen und du spielst vornehmlich Schlagzeug. Wann hast du eigentlich mit was angefangen?
Ich musste dann zwischendurch auch noch Geige lernen, als ich auch gesagt habe, ich kann Blockflöte hinfort. Ja, das war aber alles nur mit äußerst mäßigem Erfolg verbunden. Ja. Und auch das ganze Schlagzeug-Erlebnis war ja erstmal so getrimmt auf klassische Stabspiele, wie das da so hieß, und auf Orchesterinstrumente, bis man dann gemerkt hat, dass bis dann ein Mensch in mein Leben trat, der Falk.
Ja.
Ja, der konnte Gitarre spielen in der Schule und Schlagzeug spielen, und dann haben wir uns das alles gebastelt und aufgenommen, und dann wusste man, jawohl, jetzt fetzt's.
Das heißt, du hattest dann quasi eine richtige Schülerband, hattet
genau.
Ihr dann und so. Und das war so, also du fängst ja irgendwann dann an, ich weiß nicht, ob es in Dresden ist, aber du fängst irgendwann an, dann sogar Musik zu studieren.
Ja, ich will anfangen, Musik zu studieren. Ja. Man hat dann aber mich des Raumes verwiesen. Also meine Fähigkeiten auf dem Klavier waren zu schlecht, und ich war einfach bestimmt nicht begabt genug und auch zu schlecht vorbereitet. Und wenn fehlendes Talent auf mangelnden Willen stößt, dann weiß man ja immer, dann endet es entweder wie bei Hitler oder wie bei mir. Nein, Quatsch. Also ich bin dann so mehr über Bands an immer mehr Menschen geraten, mit denen ich dann Musik machen konnte und dann meinen schimpflichen Lebensunterhalt auch davon bestreiten konnte.
Aber du musst natürlich einen großen Willen und ein großes Interesse an Musik gehabt haben, sonst wäre dir ja gar nicht in den Sinn gekommen, Musik zu studieren, oder? Also war das so, war da dein Onkel wieder Zünglein an der Waage, der gesagt hat, komm, probier's doch mal?
Ja, oder? Ist ja in jedem Fall besser. Also der Hauptantrieb ist natürlich immer gewesen, dass jetzt keiner, weder ich noch meine Kumpels, Lust hatten, irgendwie arbeiten zu gehen. Ja, und das ist natürlich eine Triebkraft, die extrem viel Energie freisetzt, und da kommt man auf die verrücktesten Gedanken, sogar auf die Idee zu studieren.
Ich habe das vorhin schon in der Einleitung gesagt. Ich glaube, dass du tatsächlich erst 1994 dazu stößt, aber du musstest mich jetzt mal aufklären, denn 1985 bereits, da gründet sich die Band Decadence. Und die sind ein Hort für Musiker aus verschiedenen Bands aus dem Dresdner Raum. Und im Wendejahr erscheint mit Happy Birthday das erste Album der Band, natürlich über das DDR-Label Nummer 1 oder das wahrscheinlich einzige, nämlich Amiga. Und wann stößt du dann tatsächlich zur Band? Ich hätte schwören können, dass du auf dem Cover von Happy Birthday zu sehen bist mit so einer Sonnenbrille, aber wahrscheinlich bist du das gar nicht.
Nein, ich habe zwar multiple Persönlichkeitsanteile, aber das habe ich nicht hingekriegt. Nein, ich bin dann erst 93 zum Klangkörper gestoßen.
Ja.
Und die Wende kam ja für die Band Dekadenz ja zum unglücklichsten Zeitpunkt.
Ja. Ja,
sie waren quasi privilegiert, denn wer in der Deutschen Demokratischen Republik einen Tonträger aufnehmen konnte, der war natürlich dann schon irgendwie anerkannt. Die hatten ihre Fans, konnten spielen, durften sogar ein, zweimal in West-Berlin auftreten.
Ja.
Und für die hätte das jahrelang so weitergehen können.
Ich finde es ja eh bemerkenswert, dass, wie gesagt, diese erste Platte tatsächlich auf Englisch aufgenommen wurde, was ja eigentlich eher untypisch war.
Ja, das war ja noch dazu meistens teils so ein Pseudo-Englisch.
Ja, change, genau. Weil ihr ja
eh... Reifen for you, I have a Reifen for me.
Ja, das stimmt natürlich, ja. Aber ihr hattet natürlich auch in der Schule dann halt auch meist Russisch, ne? Und kein Englisch. Woher sollte das Englische dann überhaupt kommen?
Es gab schon auch, glaube ich, ab der 7. Klasse konnte man auch am freiwilligen Englischunterricht teilnehmen. Das haben auch viele gemacht.
Ach so, okay.
Das war fakultativ. Ich bin, glaube ich, dann ab der 8. nicht mehr gegangen, weil das war dann immer nachmittags und so. Und
ja, du wolltest
da musste man ja auf der Straße rumlungern und sich daneben benehmen.
Ja. Dekadenz spielen die unterschiedlichste Musik, also von Volksmusik über Heavy Metal bis hin zu Jazz und Ska und Funk, schwingt da ja alles Mögliche mit. Ich würde glatt behaupten, zum Teil stark beeinflusst von Frank Zappa, aber vielleicht weißt du das besser, weil du Teil der Band warst.
Ja, das war so eine Art Schlager, Bläser, Funk, Jazz, Huberswing. Also ein bunter Cocktail und natürlich erstklassiges Live-Entertainment, das muss man schon sagen. Also diese ganzen Platten sind eigentlich mehr oder weniger ein trübsinniger Verschnitt. Die eigentliche Energie hat sich wirklich live entfaltet. Ja. Da würde ich sagen, war die Band spektakulär und unverwechselbar. Ja, auf diese CDs und die Schallplatten, die kann man dem Orkus des Vergessens in den Rachen werfen.
Aber auf diesem ersten Album Happy Birthday, vielleicht kannst du mich kurz aufklären, warum das so gekommen ist. Es gibt dort, ich glaube der zweite Song ist es, der heißt Cool Rap. Rückwärts heißt das Bärlook. Und Bärlook ist ja tatsächlich eine Ostrock-Band. War das ein bewusster Seitenhieb?
Das könnte ich mir fast vorstellen, dass der Autor und Komponist, da der Band eins auswischen wollte.
Ja.
Bärlook, das war, glaube ich, so immer die Inkarnation des, ja, das war schon so eigentlich der Osten schlechthin. Die hatten so wirklich die langen Haare und dann diese gestreiften Hosen. Ich glaube, im Osten sah man ja immer so aus wie im Westen 10 Jahre vorher. Ja.
Ja.
Und Bärlook hatten schon beachtliche Hits. No Bomb, Never Hiroshima. Zum Beispiel. Oder wir sind die Rocker von der Küste. Ja.
In einem Film, da fachsimpelst du mit Flake von Rammstein. Und der ist von 1983 bis 1993 ein Mitglied der ostdeutschen Punkband Feeling B. Und er lässt in so einem Nebensatz fallen, dass er mal Support oder so für euch gemacht hat. Also, dass er mit seiner Band vor euch gespielt hat. Heißt das Feeling B als Support für Dekadenz oder worauf hat er da in dem Film angespielt?
Ich glaube, das war dann schon Rammstein. Also in Dresden in der Hauptveranstaltungslocation damals in der Scheune hat alles so irgendwie gespielt und die haben ja auch mal irgendwie...
Klein angefangen?
Genau.
Ja.
Und da haben wir ihnen natürlich das Bett bereitet. Also nachdem sie vor Dekadenz gespielt hatten, sind sie sofort nach Australien geflogen, haben an den Erfolg aus der Dresdner Scheune angeknüpft und dann von Australien zurück nach Rumänien. Und so ist das manchmal. So einfach ein guter Auftritt genügt mit ein guter Auftritt als Vorband.
Und dann gibt es ja noch die Rockies. Das ist eine Coverband mit eingedeutschten Songs und zwar teils 1:1 eingedeutschten Songs. Die gründen sich 1996 und du bist da seitdem Mitglied, beziehungsweise eigentlich bis 2013, aber das kann man gar nicht so genau trennen, weil ja die Kollegen der Rockies zum Teil auch die Kollegen der Olaf, der dich begleitenden Band sind. Und in den Rockies, da heißt du Michael Rock, spielst das Schlagzeug. Und ihr habt vor allem Songs aus den 60er und 70er Jahren gecovert. Wie hat sich das ergeben?
Ja, man merkt, die Dresdner Musikszene, da geht's zu wie am englischen Hof. Es ist also ein Haufen inzestuöses Gekröse. Und alle kannten alle und dann wurden eben so Bands gegründet und dann hieß es, ja, jetzt machst du hier auch mit. Da wurde man quasi einfach auch zwangsverpflichtet. Ja, und wir haben da immer so bei Partys und so, wie das da so ist, gespielt. Hat sich ja mittlerweile alles auch aufgelöst. Ja.
Machst du denn mit den Jungs eigentlich immer noch Musik? Weil, wenn ich mich nicht irre, waren sie zuletzt auf einer Platte von dir namens Meine Kämpfe von 2009.
Ja, Olaf dann, Schubert genau, ist natürlich immer auf Tour. Ja. Das, ja, ich sage immer, mit Herrn Stefan und mit Jochen Barkas.
Ja.
Und wir haben damals begonnen, als Freunde Musik zu machen. Eben mittlerweile sind wir Kollegen. Und die beiden sind jetzt sozusagen noch übrig geblieben als die letzten Recken aus dieser ganzen Ursuppe.
Ich habe dich ja bisher vornehmlich als, ich sag mal, Spaßvogel kennengelernt. Und Humor ist ja auch eine nicht zu unterschätzende Komponente in der Musik, die du eben machst und gemacht hast. Und nun hat die Kombination von Humor und Musik ja gerade in Deutschland eine ewig lange Tradition. Also zumindest auch in Westdeutschland. Da sind Helge Schneider und Habe Kerkeling oder Atze Schröder mit seiner Band The Proll. Dann Schubert und Black, Instabook und Co., Badesalz, Mundstuhl, Mai Krüger, Jürgen von der Lippe, Otto Walkes und eben auch sowas wie JBO und Knorkator. Verortest du dich eigentlich irgendwie in dieser Tradition und oder hast du da aus Ostzeiten ganz andere Vorbilder, was so Humor und Musik angeht.
Stefan Raab sei auch angemerkt.
Stefan, natürlich.
So dann als letzter ja eigentlich noch bis vor wenigen Jahren so dieses Fähnlein hochgehalten, denn es stirbt ja doch mehr oder weniger aus. Ja? Also der unterhaltsame, witzige, der so ein bisschen ulkige Song ist ja im Radio sowieso nicht mehr zu hören. Wenn, findet man ihn natürlich dann so in der Nische. Im Internet gibt es ja da, glaube ich, so schon ganz, ganz witzige Dinge. Hatte ich da Vorbilder? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt bestimmt irgendwas, was mich so inspiriert hat, aber jetzt direkt Vorbilder habe ich nicht. Mir genügt es, wenn andere versuchen, mir nachzueifern.
Aber es ist ja oft aus so einem Liedermacher-Ding geboren, dieses Humor und also humorvolle Texte, dazu Akustikgitarre, sowas gibt es bei dir ja auch. Also
die Betroffenheitslyrik.
Die Betroffenheitslyrik, da ist sie wieder. Genau. Du machst ja auch, also ihr spielt ja auch Songs von Blues bis Folk und so. Gab es da denn Liedermacher, die du mochtest, die du gerne gehört hast, die...
Ja, also die DDR war da auch ziemlich reich gesät. Ich glaube, so das Flaggschiff, die Galionsfigur war, glaube ich, würde ich sagen, Gerhard Schöne.
Ja.
Ist ja bis hinüber gedrungen.
Ja.
Ja, der hat auch so Kinderplatten gemacht. Oh, das war eigentlich mal ganz nett. Das hat er schön gemacht. Das muss man wirklich auch mal sagen. Und dann war ist er, glaube ich, sowieso im Osten, jetzt sage ich so viel Osten, furchtbar. So, dass man textlich ja sowieso Dinge etwas blumig, poetisch, lyrisch, verfremdet, abstrahiert darstellen musste, wenn man jetzt irgendwie gewisse Dinge benennen wollte. Und deshalb gab es da, glaube ich, schon so eine Art eigene Ästhetik und die hat sich natürlich am meisten so in dieser eben Gitarren- Liedermacher-Folk-Szene manifestiert, ja.
Lieber Olaf, ich danke dir ganz herzlich für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Es war aufschlussreich?
Ja.
Das wollte ich gar nicht.
Ach Mist.
Aber na gut, jetzt ist es uns so rausgerutscht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation gesprochen habe, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Oder gar alle drei, das schadet gewiss nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.